ARD Sounds.
Mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit der Sicherheitsexpertin Jana Pulierin, Leiterin des European Council on Foreign Relations und seit 2023 Mitglied im Beirat der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Wer verteidigt Europa, lautet der Titel ihres neuen Buches und darin geht es um die Bedrohungslage für uns als EU-Europäer. Wir leben ja in Zeiten, in denen das Völkerrecht offenbar nichts mehr gilt, nicht mehr für die USA und schon lange nicht mehr für Russland, das seinen Nachbarn der Ukraine das Existenzrecht abspricht. Präsident Putin will zurück zu einer hegemonialen Herrschaft, wie sie einst die Sowjetunion ausgeübt hat. Wird Russland als nächstes ein NATO-Mitglied, vielleicht eines der baltischen Länder, angreifen? Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Und was müssen wir Deutsche und unsere europäischen Nachbarn tun, um uns zu schützen? Nun, da es höchst ungewiss ist, ob die USA unter Donald Trump uns noch im Falle eines Angriffs zur Seite stehen werden. Das sind die Fragen, um die es in diesem Buch geht. Und das sind die Fragen, die ich heute mit ihr besprechen möchte. Und damit herzlich willkommen, Jana Pulierin, hier bei MDR Kultur.
Hallo.
Die Weltlage sieht nicht gerade rosig aus. Zu dem Krieg in der Ukraine sind jetzt noch die Luftschläge der USA und Israels gegen den Iran und der Einmarsch der Israelis in den Südlibanon hinzugekommen. Das belastet die Menschen. Jana Pulierin, Sie müssen sich ja eher rational und analytisch von Berufswegen mit all diesen Fragen beschäftigen. Wie sehr sind auch Sie beunruhigt?
Ich bin sehr beunruhigt. Der Krieg gegen den Iran hat die Lage für Europa definitiv nicht besser gemacht. Es gibt massive Auswirkungen für die Ukraine, die mit diesem Iran-Krieg verbunden sind. Also dass insbesondere Waffensysteme nicht mehr verfügbar sind für die Ukraine. Es gibt ein massives Problem, was wir jetzt einfach haben mit Donald Trump, was wir vorher schon hatten, aber was sich jetzt nochmal manifestiert. Und dann wird Europa ja unter den Folgen dieses Krieges leiden. Wir sagen, es ist nicht unser Krieg und ich finde, das ist auch richtig so, aber die Folgen des Krieges, die werden ja unsere sein. Wir merken das jetzt schon bei den Öl- und Gaspreisen. Die Frage ist, eine Destabilisierung des Iran, wird das weitere Flüchtlinge nach sich ziehen?
Das heißt, das Leben könnte hier auch für uns wesentlich schwieriger werden und natürlich auch dann den Parteien rechts und links außen Aufwind geben. Das ist eine Befürchtung, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Sie haben eben aber auch schon Donald Trump erwähnt. Man weiß ja gar nicht so richtig, was er eigentlich bezwecken will. Wenn die Mullahs abtreten würden, wäre schön, aber das ist ja bisher noch nicht gelungen, allein aus der Luft so eine Diktatur zu beseitigen. Ja, was sind eigentlich die Ziele? Das fragt man sich allenthalben. Wie wird das in Ihren Kreisen sozusagen diskutiert? Sie kommen ja viel zusammen mit Militärs und Sicherheitsexperten. Was ist denn da der Tenor?
Mittlerweile ist der Tenor schon ziemlich unisono, dass die USA einen Krieg ihrer Wahl begonnen haben. Das war ja eben kein Krieg, der sozusagen den USA aufgezwungen wurde von außen, sondern das war ein Krieg, für den sich die USA und Israel eben aktiv entschieden haben. Und das, ja, dass das eine Fehlkalkulation war. Ist ja mittlerweile auch durchgesickert in Briefings, dass zum Beispiel dieses Szenario, dass die Straße von Hormuz eben geschlossen werden könnte, gar nicht Berücksichtigung gefunden hat in den ursprünglichen Plänen. Das heißt, man hat sich auf so eine Situation, wie sie jetzt ist, gar nicht vorbereitet. Und in der Debatte in Berlin gibt es im Prinzip zwei Lager, das ist ganz interessant. Es gibt eben die einen, die sagen, es war ein strategischer Fehler der USA und die Positionierung jetzt der Bundesregierung, also nicht die erste Positionierung, sondern die jetzt, die ja auch im Europäischen Verbund ist, zu sagen, dass die NATO dort nicht eingreifen soll, dass es nicht unser Krieg ist und dass wir bereit sind, nach einem Waffenstillstand da natürlich mitzuarbeiten für Stabilität in der Region, dass das richtig ist. Es gibt aber auch ein anderes Lager, was in Berlin sehr präsent ist, was sagt, wir müssen aufpassen, dass wir Donald Trump nicht zu sehr reizend verärgern. Das hat Implikationen für die Ukraine und für die NATO. Wir müssen konstruktiv sein. Wir können das vielleicht als Verhandlungsmasse sehen, also dass wir was anzubieten haben, was jetzt die Frage der Minensuche betrifft, wo wir wirklich Fähigkeiten haben. Und man müsste das sozusagen als Verhandlungschip benutzen, um Zugeständnisse der USA in der Ukraine zu erzeugen. Ich gehöre zum ersteren Lager, aber es gibt auch diese anderen Stimmen, die warnen vor einer transatlantischen Disruption.
Ja, und bei all dem, das darf man ja nicht vergessen, es geht ja um die Menschen im Iran. Die Frage ist natürlich, ob es irgendwie dazu beiträgt, dass die furchtbare Diktatur verschwindet oder dass die Tage gezählt sind. Dann wünscht sich das ja. Und natürlich geht es auch um die Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass jetzt da auch möglicherweise Waffen für die Ukraine eben fehlen würden. Es ist ja so, dass angenommen wird, dass es also jetzt eine neue Frühjahrsoffensive von Seiten Russlands gestartet wird. Präsident Zelensky hat davor gewarnt. Wie steht die Ukraine militärisch da im Moment? Wie sehen Sie das?
Also die Ukraine hatte einen extrem harten Winter, insbesondere für die Zivilbevölkerung, was eben daran lag, dass die Energieversorgung so stark zerstört wurde. Aber trotzdem ist die Moral im Land nicht gebrochen. Jedenfalls erlebe ich das so. Also militärisch ist die Lage für die Ukraine nicht gut, aber auch nicht so, dass es quasi katastrophal ist oder dass man sagen kann, da stehen irgendwelche Durchbrüche kurz bevor und Russland ist auf der Gewinnerstraße. Es ist immer noch ein Abnutzungskrieg, wo beide Seiten ihre Ziele strategisch bislang nicht erreicht haben. Die Frage ist allerdings in einem Abnutzungskrieg ja immer, wer hat im Prinzip den längeren Atem und wer hat die größeren Ressourcen? Und da ist es einfach so, dass Russland strategisch mehr Menschen hat. Rekrutierung ist ein großes Problem in der Ukraine. Also,
und Russland arbeitet ja auch mit Söldnern, mit Söldnertruppen. Das darf man nicht vergessen, was ja schon ziemlich bizarr ist, ja, dass er Söldner aus Afrika holt oder aus Nordkorea.
Naja, und die Frage ist halt jetzt mit der Ukraine, wir sehen gerade das Ringen um die Milliarden, die für die Ukraine versprochen wurden, wo Viktor Orban blockiert und jetzt eben durch diesen Iran-Krieg. Die Idee war ja, dass die Europäer amerikanische Waffensysteme, insbesondere auch Flugabwehr, kaufen und der Ukraine zur Verfügung stellen. Jetzt wird aber eben so viel gebraucht seitens der USA im Nahen und Mittleren Osten, dass man eben befürchten muss, dass die Ukraine da einfach den Kürzeren zieht und dass, selbst wenn die Europäer das Geld mobilisieren, einfach die Systeme nicht mehr vorhanden sind. Und deswegen mache ich mir gerade wirklich große Sorgen, auch in der politischen Aufmerksamkeit, dass wir also die Ukraine irgendwie vergessen und vergessen, was für ein Krieg da noch tobt.
Lassen Sie uns ein bisschen über Ihr Buch sprechen. Da gehen Sie ja schon in gewisser Weise einen Schritt weiter und kommen zu der Frage, ob Russland als nächstes nach der Ukraine sich die baltischen Staaten oder eines der baltischen Länder vornehmen könnte, ob wir mit einem Angriff in näherer Zukunft rechnen müssen von Seiten Russlands auf ein NATO-Mitgliedsland. Das wäre dann der Ernstfall. Mit dieser Frage eröffnen Sie Ihr Buch »Wer verteidigt Europa?« ein fiktives Szenario, das den Ernst der Lage klar machen soll. Und bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, hören wir uns mal einen Auszug aus Ihrem Buch an über das, was uns bevorstehen könnte.
Berlin, Spätsommer 2029. Früher Morgen. Das Kanzleramt liegt noch im Dämmerlicht. Im Büro des Kanzlers im 7. Stock sitzen nur eine Handvoll Personen. Der außenpolitische Berater des Kanzlers, sein Büroleiter, der Chef des Bundesnachrichtendienstes, der Generalinspekteur der Bundeswehr, der Verteidigungsminister, der Außenminister sowie der Kanzler selbst. Auf dem Tisch eine Karte der NATO-Ostflanke, mit Markierungen in Rot und Blau versehen. Dazu Ausdrucke nachrichtendienstlicher Lagebilder. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes spricht mit gedämpfter Stimme. Wir beobachten seit Tagen ungewöhnliche Truppenbewegungen. Russland hat im Rahmen der Vorbereitungen für das Großmanöver Sapa 2029 deutlich mehr Kräfte nach Belarus und in die westlichen Militärbezirke verlegt als angekündigt. Die belarussische Armee ist diesmal in großem Umfang integriert und Teile des Armeekorps in Kaliningrad wurden in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. Darunter Einheiten mit Iskander-Raketen, die auch Berlin erreichen können. Unsere Analysten halten es für möglich, dass das Manöver in Wirklichkeit nur ein Deckmantel für einen operativen Aufmarsch ist, wie wir das 2021 vor der Invasion der Ukraine erlebt haben. Der Kanzler presst die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. »Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?«, fragt er. Der Generalinspektor zögert. »Wir sprechen nicht von 100%, aber die Indikatoren sind stark.« Es folgt ein langes Schweigen. Der Kanzler lehnt sich zurück. Sein Gesicht spiegelt die ganze Unsicherheit des Moments wider. Ist das alles tatsächlich nur eine Übung? Oder wird nun Wirklichkeit, was die gesamte NATO seit Russlands Überfall auf die Ukraine unbedingt verhindern wollte?
Ja, soweit dieses Zukunftsszenario, ein eingekürzter Auszug aus dem Buch »Wer verteidigt Europa?« von Jana Puljarin. Es klingt bedrohlich, soll es wahrscheinlich auch sein, Jana Puljarin. Warum dieser Science-Fiction-Ausflug?
Aus zwei Gründen. Einmal wollte ich die Unsicherheit transportieren, in der wir uns momentan befinden und auch in absehbarer Zeit bewegen werden. Mein Szenario im Buch endet offen. Also der Kanzler weiß nicht, was da eigentlich passiert und ob Russland nun nur ein Manöver abhält, nur eine Übung oder ob es eben tatsächlich eine Angriffsvorbereitung ist, wie in meinem Buch die skandinavischen Staaten und die baltischen Staaten meinen. Und das ist etwas, mit dem wir umgehen müssen, weil wir jetzt in den nächsten Jahren eben zwar uns vorbereiten können oder versuchen können, auch jetzt schon zu verstehen, was Russlands Ziele sind, jenseits der Ukraine. Ich versuche das in meinem Buch aufzuschlüsseln und zu schauen, wo sind eigentlich die russischen Ziele jetzt jenseits der politischen Kontrolle der Ukraine und was hat das mit quasi der NATO zu tun? Aber wir wissen nicht, wie Putin diese Ziele erreichen möchte. Und diese Unsicherheit, in der wir uns bewegen, die wollte ich in diesem Szenario rüberbringen. Und der zweite Grund war eben, dass ich schon so ein Worst Case aufmachen wollte. Also das haben Sie jetzt der Kürze halber rausgeschnitten. Aber in meinem Szenario im Buch gibt es jede Menge Entwicklungen, die es wahrscheinlicher machen, dass es für Russland attraktiver wird, den Westen sozusagen zu testen oder was vom Westen noch übrig ist jetzt angesichts des transatlantischen Verhältnisses.
Sie meinen innenpolitische Krisen ausgelöst durch Wahlergebnisse, dass zum Beispiel in Frankreich der rechtsextreme Rassemblement National an die Macht gekommen ist und in Deutschland eben auch Wahlergebnisse erzielt wurden, bei denen die AfD stark zugewonnen hat.
Und es unmöglich ist, in Deutschland eine Regierung zu bilden. Also mein Szenario spielt 2029 im Herbst und in dem Szenario gab es eben Wahlen im Frühjahr und seit 6 Monaten hat Deutschland im Prinzip keine Regierung. Also wenn man die Kriegsgefahr analysiert, die von Russland ausgeht, dann muss man eben gucken, was sind die Intentionen, also was will Russland, was sind die Fähigkeiten, gerade militärisch, also welche Mittel hat Russland, diese Ziele zu erreichen, aber auch diese Gelegenheitsfenster. Also Intentionen sind ja fluide, man kann sich ja anpassen. Also man kann ein Ziel haben und kann das immer auch adaptieren, je nachdem, welche Möglichkeiten sich bieten. Und in dem Buch, wie Sie sagen, gibt es, also in meinem Szenario, einmal eben diese innenpolitischen Schwierigkeiten, die Europa nicht mehr zusammenhalten lassen oder die großen Länder in Europa auch lähmen in ihrer Handlungsfähigkeit. Aber es gibt eben auch diesen Aspekt, dass es einen Waffenstillstand in der Ukraine gab, in meinem Szenario 2026 und danach wieder so ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Also, dass die Europäer müde werden, im Prinzip diese Anstrengungen weiterzumachen, verteidigungsfähiger zu werden, während gleichzeitig aber die Amerikaner sich immer weiter von Europa entfernen und immer mehr auch zum Gegenspieler werden. Man kann sich auf sie nicht mehr verlassen in meinem Szenario. Aber eben, weil es so eine Vielzahl von Krisen gibt, auch innenpolitische Krisen, ist die Politik quasi, die europäische Politik in meinem Buch überwältigt. Und ich wollte eben zeigen, dass es ein Worst-Case-Szenario geben kann und dass die Möglichkeit eines militärischen Angriffs zwar nicht unausweichlich ist, also in meinem Buch mache ich nicht die These, es ist nur eine Frage des Wann und nicht eine Frage des Ob. Ich sage, das ist grundsätzlich auch noch eine Frage des Ob, aber ich sage eben, es gibt all diese Faktoren und wenn sich sozusagen die Sterne für Russland in einer gewissen Art und Weise fügen, dann könnte es eben attraktiv sein, uns zu testen.
Die Geschichte ist offen. Lassen Sie uns mal bei den Zielen bleiben, von denen Sie eben gesprochen haben. Was sind denn die Ziele Putins? Woran machen Sie denn das fest, dass die Bedrohung auch jenseits der Ukraine für uns Europäer gegenwärtig ist?
Meines Erachtens, wenn man sich damit beschäftigt, kann man das relativ klar sehen. Wenn man Reden von Putin liest, Aufsätze, strategische außenpolitische Dokumente sich anschaut, und zwar nicht nur der letzten 4 Jahre, sondern wirklich der letzten Dekaden. Im Buch mache ich im Prinzip 3 Ebenen von Kriegsgründen in der Ukraine. Die erste Ebene ist die Ukraine selbst, die politische Kontrolle über die Ukraine als Schlüsselstaat eben für Putin und für den Versuch, das russische Imperium Territorium zu bewahren oder wieder erstehen zu lassen. Also es geht im Prinzip um Einflussnahme im wirklich postsowjetischen Raum. Das steht auch bei Putin immer im Zentrum. Also Länder wie die Ukraine, wie Belarus, wie Georgien haben eine eingeschränkte Souveränität im russischen Verständnis und sind ja auch, also im Falle der Ukraine, eben keine eigenständigen Staaten. So, das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist eben eine grundsätzliche große Frustration mit der europäischen Sicherheitsordnung, wie sie sich mit der Charta von Paris in den 90er Jahren in Europa etabliert hat. Und diese Frustration geht sehr, sehr tief und ist schon sehr lange da. Da geht es natürlich um die NATO-Osterweiterung, also den Beitritt, den freiwilligen Beitritt der neuen Mitgliedstaaten. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass Russland sich selber eben als Großmacht in Europa sieht, als Land, was ein Recht hat auf Einflusssphären und was diese russische Einflusssphäre in Europa jetzt wieder zementieren will. Russland fühlt sich an den Rand gedrängt der europäischen Sicherheit, weil Organisationen wie die NATO, aber auch die EU eben so attraktiv sind oder waren für viele Staaten und sozusagen da quasi die Entscheidungen getroffen wurden. Und Russland sieht sich selber als Vetomacht, also als Macht, was sozusagen das letzte Wort hat über grundsätzliche Fragen europäischer Sicherheit und sieht seine Interessen da nicht berücksichtigt. Letzter Punkt, ich mache das ganz konkret fest in dem Buch und auch grundsätzlich an den Vertragsentwürfen, die Russland vorgelegt hat, vor Kriegsbeginn im Dezember 2021 an die USA und die NATO, wo es im Prinzip darum geht, nicht nur quasi den postsowjetischen Raum für Russland zu beanspruchen, sondern auch eine Pufferzone im östlichen NATO-Gebiet militärisch zumindest zu etablieren. Es geht um eine Rückgängigmachung militärisch der NATO-Osterweiterung, Abzug der amerikanischen Nuklearwaffen und es geht um eine andere europäische Sicherheitsordnung, die im Prinzip Russland als Hegemon in Europa etablieren würde.
Ja, früher gab es ja mal die Brezhnev-Doktrin, die Doktrin von der begrenzten Souveränität der Ostblockstaaten. Die Sowjetunion hat das beansprucht und auch durchgesetzt, Prag 68 und so weiter. Und heute möchte Putin wieder sozusagen in einer Art Brezhnev-Doktrin erneuern, wenn man das so mal in der langen Linie interpretieren kann. Gleichzeitig sind wir aber in einer Situation, in der auch die USA diese Machtpolitik an den Tag legen. Wir sehen es, was Trump in Venezuela gemacht hat, dort Maduro einfach gekidnappt hat oder was er
im Iran,
aber auch eben gegenüber Kuba, was er da jetzt in den letzten Tagen losgelassen hat. Das heißt, die USA unter Präsident Trump beanspruchen eben auch, dass die Nachbarstaaten im Grunde genommen nicht die volle Souveränität haben, sondern Rücksicht nehmen müssen oder nach der Pfeife tanzen müssen der US-Regierung. Das ist sozusagen die Situation. Sehen Sie das genauso?
Die Motivation für Russland ist ja quasi das Wiedererstarken als Großmacht auf internationaler Bühne, wo sich das russische Denken mit dem chinesischen Denken auch trifft. Also das Denken in Einflusszonen, quasi das Zementieren von autokratischer Herrschaft und eine Verachtung des internationalen Rechts beziehungsweise des Selbstverständnisses, dass Großmächte rechtssetzende Mächte sind und nicht Mächte, die Recht befolgen. Und die USA reiht sich da jetzt unter Trump tatsächlich ein. Man könnte jetzt als skeptischer Zuhörer sagen, naja, die USA waren immer so, aber ich würde sagen, da gibt es schon Nuancen und Unterschiede. Die jetzige Trump-Regierung, also auch mit den Doktrinen, die jetzt veröffentlicht worden sind, also die nationale Sicherheitsstrategie, nationale Verteidigungsstrategie, die etabliert wirklich so das Prinzip der Kontrolle über die westliche Hemisphäre. Also auch über Lateinamerika und daher leitet sich auch der Anspruch auf Grönland ab. Das heißt, im Denken treffen sich hier drei Länder beziehungsweise drei Staatenlenker, also Trump, Putin und Xi, die über die internationalen Beziehungen und das, was wir liberale internationale Ordnung genannt haben, ähnlich denken. Also die sagen, diese Ordnung ist von gestern, die ist nicht nur obsolet, sondern auch gegen die Interessen dieser Länder gerichtet und ja, die muss abgeschafft werden. Und in diesem Mix sind die Europäer im Prinzip ja die Letzten, die da noch irgendwie Schmerzen haben, ob dieser sich verändernden Ordnung. Und auf der anderen Seite wissen wir aber noch nicht, was da jetzt kommt. Also wir wissen, das hat sehr viel mit Großmachtpolitik und quasi Raubtiertum zu tun.
Ja, man ist irgendwo zurück im 19. Jahrhundert, ja. So in den finstersten Zeiten des Imperialismus.
Aber mit sozusagen den technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts.
Ja, Sie schreiben ja auch darüber, wie viel haben Putin und Trump gemeinsam, nämlich genau das, worüber Sie eben gerade gesprochen haben.
Ja, und in dieser Situation ist eben das Plädoyer des Buches, dass wir eigenständiger werden müssen und dass wir verteidigungsfähiger werden müssen. Und ich finde eben, wir haben ja begonnen unser Gespräch auch mit dem Iran und mit der Situation, in der sich Europa jetzt befindet. Wir haben eben die Gefahr, dass wir in einen Krieg reingezogen werden, in den wir nicht rein wollen und auch nicht rein sollten. Aber gleichzeitig haben wir eben im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine massive Abhängigkeit von den Amerikanern. Und wenn Trump jetzt droht, dass quasi unsere Weigerung, ihm in der Straße von Hormuz zu helfen, Konsequenzen für die NATO hat und für die Ukraine, dann sind das schon Drohungen, die uns im Zweifelsfall empfindlich treffen können. Also meines Erachtens ist das Bekenntnis der Amerikaner gerade zu Ukraine oder auch zunehmend zur NATO sowieso nicht mehr da oder nicht mehr so, jedenfalls nicht mehr verlässlich. Aber wir sind in einer sehr schlechten Situation, weil wir in einem sicherheitspolitisch extrem fragilen Umfeld sind, eine Abhängigkeit haben von den USA, die wirklich massiv ist.
Wo sehen Sie denn da die größten Defizite?
Da geht es darum, dass wir von den USA im Bereich nuklearer Schutz abhängig sind, im Bereich, ja, wir nennen das Intelligence, Aufklärung, Geheimdienstinformationen, dass die USA eben militärische Fähigkeiten haben, die wir in Europa nicht oder nicht in den ausreichenden Mengen haben und dass wir im Prinzip, wenn wir von meinem Szenario ausgehen und sagen, es gibt wirklich auch eine Gefahr, dass Putin den Zusammenhalt in der NATO, aber auch den Zusammenhalt der Europäer testen könnte, in einem kleinen, wirklich Fall, ich rede nicht von einem großen Krieg, also es geht nicht um russische Panzer, die wieder durchs Brandenburger Tor rollen oder so, sondern es geht wirklich um ein gezieltes Testen unseres Zusammenhaltes, um eben dann uns quasi vorzuführen, dass wir eigentlich nackt sind. Aber wenn wir diese Bedrohung ernst nehmen, was ich tue, dann ist es eben Stand heute so, dass wir die amerikanischen Fähigkeiten brauchen, um Russland abzuschrecken und um uns im Zweifelsfall verteidigen zu können. Und das bringt uns eben jetzt in ein massives Dilemma. Wir brauchen eigentlich auch die Amerikaner für die Unterstützung der Ukraine. Und wir sehen eben, dass wir darauf keinen Zugriff mehr haben. Und das heißt, für mich war ein massives Versäumnis, dass wir das wirklich haben so weit kommen lassen, dass wir die Weckrufe nicht gehört haben. Und es geht für mich ja um eine Art Wiederbewaffnung. Also ich würde jetzt wirklich, also ne, Aufrüstung als Begriff, aber für mich geht es um eine Wiederbewaffnung, um ein Aufholen der Versäumnisse auch der Vergangenheit, damit wir in anderen Fragen, zum Beispiel in Handelsfragen, mit einem geraden Rücken und selbstbewusst auch den Amerikanern gegenübertreten können. Das haben wir ja im vergangenen Jahr oft nicht gemacht.
Und die neue Welt, die heißt dann auch, wenn ich mal ein Kapitel aus Ihrem Buch zitieren darf, Europa in der postamerikanischen Ära.
Ich würde sagen, Joe Biden war der letzte Transatlantiker alter Schule, der sich mit Europa besonders verbunden gefühlt hat und ein besonderes Bekenntnis auch zur NATO als Organisation hatte. Und dass die Europäer zukünftig viel eigenständiger können müssen, das wird nicht weggehen. Allein auch schon deswegen, weil bei der ersten Trump-Wahl viele ja noch gesagt haben, ja, das ist irgendwie ein Ausreißer, das ist sozusagen Betriebsunfall der Geschichte und das passiert nicht wieder. Jetzt ist der Mann zweimal gewählt worden und selbst wenn wieder ein europafreundlicherer Präsident ins Weiße Haus käme, wissen wir ja nicht, was die nächste oder die übernächste Wahl dann bringen würde. Das heißt, wir müssen mit einem veränderten Amerika leben. Die haben andere Prioritäten, das sagen die auch schon sehr lange. Schon unter Obama gab es das Stichwort von quasi vom Schwenk nach Asien und damals war schon die Ansage, ihr müsst viel mehr eigenständig machen. Ist immer so ein bisschen nicht ganz eindeutig, wie die amerikanische Nachricht da ist, weil manchmal ist die amerikanische Nachricht auch, wir wollen, dass ihr eigenständiger werdet, aber im Prinzip nach unseren Vorstellungen. Und mein Plädoyer ist eben, wir müssen diese neue Wirklichkeit annehmen, aber wir müssen dann auch wirklich das Selbstbewusstsein haben zu sagen, ja, aber das bedeutet auch, dass wir eben unser Geld in europäische Industrien stecken, europäische Fähigkeiten aufbauen und eben nicht, wie Trump sich das so vorstellt, von diesen 5%, die wir da in der NATO versprochen haben, hauptsächlich amerikanische Waffen kaufen. Also für mich geht es wirklich um ja, eine europäische Souveränität, die wir jetzt dringend aufbauen müssen.
Das Plädoyer von Jana Puljerin. Wer verteidigt Europa? Die neuen Kriegsgefahren und was wir tun müssen, um uns zu schützen. So lautet der Titel Ihres neuen Buches, erschienen bei Rowohlt. Eine ziemlich offene und schonungslose Analyse, die aber auch den Weg aufzeigt, wie wir Schlimmeres abwenden können, wie wir eben von ihr gehört haben. Besten Dank, Jana Pulierin, für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Mein Name ist Stefan Nölke. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto I. die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Bei uns in Mitteldeutschland gibt es noch so viel zu entdecken. Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in ARD Sounds.